Inken und Alo.
Ja, die haben da Themen.
Inken und Alo. Was dich bewegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr Lust habt, uns zuzuhören. Falls das heute möglich ist, uns zuzuhören.
Aber irgendwie muss man ja auch sagen, dass es gefühlsmäßig jeden Dienstag, irgendwie sind wir die Konstante. Ne? Man könnte meinen, irgendwie die äußeren Umstände und so, aber irgendwie sind auch wir die Konstante.
Nein. Es ist so, entgegen widrigster Umstände machen wir es möglich, für unsere lieben ZuhörerInnen, ist jedes Mal wieder ein kleines Wunder, dass wir den Podcast
aufnehmen. Also wir sitzen im Auto, falls ihr euch gefragt habt. Es ist eine ganz andere Akustik, glaube ich, als sonst.
Ich glaube,
weil zu Hause ist es so, dass man das Gefühl hat, dass das Haus leider zusammenbricht, weil jetzt wird die Farbe abgeschliffen und zwar direkt an unserem Wohn- und Schlafzimmer heute Morgen.
Das ist
wir
schön.
Fielen um 5:05 aus dem Bett. Mhm. Und im Studio gibt es leider
kein Wasser. Man würde sagen, es wird überbewertet mit dem Wasser, aber tatsächlich nicht, weil da gehen echt eine Menge Dinge nicht, so wie Hände waschen, nach dem Pipi machen.
Ja, zum Oder, Beispiel.
Ja, also da geht wirklich eine Menge nicht. Es ist nicht nur Duschen nach dem Sport, so, also ohne Wasser ist wirklich dann doch auch eine Einschränkung.
Ja.
Mhm. Denkt man erst nicht, aber dann...
Ja, aber dann doch.
Dann doch.
Ja, deshalb haben wir diesen total wholesome Ort gewählt und schauen jetzt
auf die Alster.
Auf die Alster, so halb.
Wir wissen, dass sie da ist. Ne?
Ja, okay, gut. Aber zumindest hier so in die Bäume und auf die Blätter.
Ja, und es kann sogar sein, dass die Akustik hier viel besser ist. Und uns demnächst Menschen bitten, könnt ihr das nicht häufiger mal im Auto machen?
Immer im Auto machen. Ja. Das wäre eigentlich auch nicht so eine schlechte Idee.
Ja.
Also auf jeden Fall keine Katzen,
keine Katzen,
Kinder,
keine
Handwerker.
Hast du dein Telefon aus?
Keine Schleifgeräte.
Ja.
Ich habe sogar mein Telefon aus.
Okay.
Ja, Wahnsinn. Und deshalb sind wir total inspiriert worden von unserer Location.
Ja.
Und sprechen heute über Auto.
Über das Thema Auto.
Über das Thema Auto. Über das Thema Autofahren, über das Thema Auto.
Ja, aber jetzt gar nicht so politisch sozusagen, sondern technisch. Weil politisch sind wir relativ weit auseinander, muss man sagen, was das angeht. Du fährst gerne Auto, und ich so gar nicht. Und
aber politisch sind wir, glaube ich, nicht weit auseinander.
Nee, das ist richtig. Aber so faktisch schon, weil du fährst Auto, ich nicht. Und ich versuche es zu vermeiden, wie es nur geht. Und du fährst einfach auch nicht gern Fahrrad. So, ne? Das ist, du fährst gerne Fahrrad, aber nicht hier in der Hamburger Innenstadt.
Liebe Fahrradfahren, aber ich habe wahnsinnig viel Angst im Hamburger Verkehr. Mhm. Ich mache das dann mal. Aber es ist irgendwie so gefühlt, wenn ich Zeit habe, weil ich dann irgendwie so fahren kann, wie ich will, dann fahre ich eine andere Strecke. Und unter Zeitdruck stresst mich das so sehr, dass wenn ich dann im Studio ankomme, dass ich erstmal eine Stunde brauche, mich zu erholen. Das macht irgendwie auch nicht so viel Sinn.
Bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt alle politischen Dinge außen vor lasse, so von wegen Umwelt und so weiter, ist es so, dass mich Autofahren stresst, weil ich da so abhängig bin von dem, was der vor mir macht.
Ja.
Und mit dem Fahrrad halt nicht. Wenn einer vor mir Scheiße baut, dann fahre ich halt rechts rum oder links rum und gehe zu Fuß über den Fußweg und dann gehe ich über die nächste Ampel und dann kann ich wieder weiterfahren. Mhm. Und mit dem Auto stehst du da halt. Dann ist dann halt der Müll da und dann kannst du dir eine Zeitung holen. Das ist nicht meins.
Nee. Okay.
Ja, gut. Gut. Wie auch immer, aber darüber wollten wir gar nicht reden, sondern ich wollte gerne darüber sprechen, was alles an Anforderungen da ist fürs Autofahren.
Ja, denn was total spannend ist, weil wir haben uns ein kleines bisschen diskutiert, würde ich sagen.
Über das Thema.
Über das Thema, weil du hattest dir das richtig doll in den Kopf gesetzt, was tatsächlich nichts mit der Situation zu tun hatte, dass wir hier heute in die abenden. Das ist mehr so ein Energiethema,
so ein bisschen,
dass wir im Auto geendet
sind. Ist das Zufall, dass wir Auto im Auto machen?
Ja, wirklich. Und aber du hattest dir das total in den Kopf gesetzt und ich habe es gar nicht richtig verstanden, weil gefühlsmäßig in meinem Alltag...
Was willst du da sagen?
Und in meinem Job kommt es, also das Thema Autofahren kommt im Coaching irgendwie nicht vor.
Ja.
Ich habe mich jetzt reingedacht und verstehe schon sozusagen, was du meinst, aber bei dir kommt es tatsächlich im Prinzip täglich vor, dass Menschen dir etwas erzählen aus dem Auto oder was ist beim Autofahren.
Ja, genau. Also erstmal ist es einfach so, dass viele Menschen sagen mir, sie hören den Podcast und sagen eigentlich immer, ich höre ihn im Auto.
Ja, witzig.
Also das ist einmal schon mal.
Jetzt und das ist ja sowieso bei mir so, dass Menschen viel weniger oft sagen, ich höre ihn. Podcast. Ah,
okay, ja. Bei mir sehr häufig, ja. Und das Zweite ist, dass ich den Faden verloren habe. Warte. In den Anamnesegesprächen ist es so, dass fast egal welcher Schmerz, beim Autofahren wird er getriggert. Mhm. Also wenn jetzt jemand wegen Hüfte, wegen Knie, wegen Rücken insbesondere und Nacken oder auch Arm, Ellenbogen, sowas, da ist es immer, wenn ich morgens aufstehe so, naja, und natürlich beim Autofahren, so, klar. Und insbesondere, wenn man lange Strecken fährt, aber eigentlich ist Autofahren immer scheiße. Mhm. So, das muss man, also das ist wirklich sehr hoch im Ranking von den Situationen, die stressig sind und schmerzhaft sind.
Ja. Ja, und beim drüber nachdenken, klar, also mir fallen da schon auch ein, zwei Dinge ein, die ich dazu sagen kann, aber zuerst war es ein bisschen so, was ist das für ein komisches Thema? Und beim systematisch Durchgehen versteht man, also nachdem du mir dann jetzt gesagt hast, was genau du meinst, sozusagen, versteht man das schon, weil es eben so eine wahnsinnig unnatürliche Position oder Situation auch ist.
Ja, auf so vielen Ebenen. Also es ist ja nicht nur Sitzen, sondern es ist Sitzen in genau der Position, in keiner anderen.
Ja.
Denn wenn man sitzt, kann man sagen, so, ich schlage ein Bein über, ich mache Sitz breiter, ich sitze enger, ich mache irgendwas anderes. Das ist hier nicht. Du sitzt in der Position, Punkt. Du kannst die Lehne ein bisschen höher stellen, ein bisschen niedriger. Aber im Prinzip musst du genau so sitzen. Und zwar die Arme genau da und mindestens mal den rechten Fuß genau da. Und wenn man Automatik hat, kann man mit dem linken ein bisschen spielen. Aber wenn man kuppelt wie wir, dann ist der auch festgelegt. Und die Anforderung ist gar nicht so ohne. Also wenn man die gleiche körperliche Anforderung machen würde, ohne das Autofahren nebenher, nämlich in Rücklage sitzen und, was weiß ich, 300 Mal in Folge sein rechtes Bein heben, dann würde man sich nicht groß wundern, warum man davon Hüft- oder Rückenschmerzen kriegt.
Ja.
Und im Auto ist es, ich will jetzt nicht sagen überraschend, aber da ordnet man es nicht so klar zu. Mhm. Aber das ist das, was faktisch passiert. Man sitzt in Rücklage und muss sein Bein von links nach rechts heben. Und zwar immer wieder und schnell und so lange, wie der Verkehr das erfordert. Und nicht so lange, bis der Satz vorbei ist oder man sagt, okay, ich merke meine Muskulatur, ich leg mal ab. Sondern man muss durchziehen. Und deswegen ist das einfach eine krasse Anforderung, die man trainieren muss.
Ja,
so.
Okay. Ja, absolut. Ich habe mich gerade gefragt, wie wir es machen wollen. Wollen wir von oben nach unten durchgehen? Oder von unten nach oben?
Dann lieber unten nach oben. Ja,
okay.
Genau. Also das Erste ist genau das. Einfach die Beinsituation, die ist nicht veränderbar. Man muss in dieser geraden Position sitzen. Und da gibt es auch nicht so viel dran zu machen. Da gibt es nicht so viel zu trainieren in dem Sinne. Aber der entscheidende Punkt ist eben das Beinheben. Und das Bein wird gehoben aus den Hüftbeugern. Das ist das, was die Hüftbeuger machen. Die Hüftbeuger werden ja oft verteufelt als die bösen Muskeln, die Schmerzen machen, die muss man davon nicht trainieren, die muss man eigentlich nur rollen, denen am besten rausoperieren. Okay, das war ein Scherz. Aber das sind die Muskeln, die das Bein heben und das sind auch super Muskeln, die können ganz viel, das ist ganz toll. Und das Problem ist, immer dann, wenn der Bauch es nicht schafft, die Beckenposition zu sichern, dann wird das zum Problem. Das heißt also, was man in der Situation schaffen muss, ist, die Beckenposition einen Ticken hochzunehmen, nicht im Hohlkreuz zu sitzen mit einer schönen Lordosestütze, die schönen Lordose stützt, schöne Stütze, schön nochmal irgendwie ein bisschen, also okay. Ergonomiestühle ist vielleicht auch mal ein eigenes Thema.
Ja. Ja, naja, genau, weil natürlich die Autositze so gebaut werden, dass ich gestützt in der Situation bin. Das meinst du mit Lordosestütze?
Genau, also eine Stütze in der Lendenwirbelsäule, die das Problem natürlich nur noch schwerer macht. Weil man muss sich mit dem unteren Rücken ein bisschen runden, um das Schambein ein bisschen hochzukriegen, um die Bauchmuskeln in eine Position zu kriegen, in denen man gut anspannen kann, um dann Kraft zu haben, den Hüftbeuger zu bewegen. Das heißt,
wenn man das Bein bewegt.
Wenn man das Bein bewegt, genau. Also das wäre einer der ersten wichtigsten Hinweise, dass man es schafft, den Bauch zu halten. Und da muss man natürlich noch atmen und nicht so, aber unter Schmerzen vielleicht auch das. Und eine der wichtigsten Übungen dafür ist dieses, wir nennen das Beine schieben. Das heißt eben auf dem Rücken liegen und ein Bein anheben und nach vorne und zurückschieben und dabei die Finger an die Bauchmuskeln legen und spüren, dass die Bauchmuskeln was machen. Das ist genau das Gleiche wie die Kuppel- oder Gasbremssituation. Das Drücken ist kein Problem.
Ja, also man muss ja auch Gas und Dings drücken. Das ist egal sozusagen. Weil
die meisten Autos sind ja jetzt mittlerweile Automatik. Da muss ich halt nicht mehr so viel schieben.
Genau, muss man nicht mehr so viel hin und her eiern. Das ist natürlich deutlich leichter auf gewisse Weise. Auf der anderen Seite ist das andere ja eine Form von Symmetrie. Also ja. 300 Wiederholungen mit dem rechten Hüftbeuger würde ich jetzt auch ungern machen. Also, aber so ist es.
Ja,
es ist so, wenn ich mir vorstelle, ich mache jeden Tag morgens und abends 300 Wiederholungen rechter Hüftbeuger und habe dann Hüftschmerzen. So, ja Mensch, wie konnte das passieren? Mhm. Ja, gut, das ist das. Mhm. Und wenn man dann von da eine, also dann ist natürlich wichtig, dass man immer in dieser Situation ist. Das heißt, was man an Variationen da hinkriegt mit dem Sitzen.
Gerade wenn man lange fährt.
Wenn man lange fährt, ja klar, aufstehen und so, das ist sowieso klar. Und die Durchblutung funktioniert nicht. Und es ist wichtig.
Pobacken einzeln anspannen.
Genau, das wäre sowas. Das heißt Variationen, das heißt schieb dich ein bisschen mehr nach links, schieb dich ein bisschen mehr nach rechts, spann die Pobacken, lass sie wieder los, spann die Pobacken, lass sie wieder los. Wenn man Beifahrer ist und nicht fährt oder eben in der Sekunde nicht fährt, dann kann man sich auch hochstemmen, also das heißt so eine Art Brücke machen gegen den Gurt. Das
damit,
ist was,
damit die Durchblutung angeregt wird, weil dieses Taubwerden ja das große Problem ist. Ne?
Ja.
Wir haben ja ganz viele Jahre Außendienste betreut, die dann wirklich, keine Ahnung was, wie viel pro Tag irgendwie.
Ja, 10 Stunden pro Tag im Auto.
Genau, einfach total crazy. Und dann wissen die Muskeln einfach gar nicht mehr, dass sie existieren. Die Karte ist weg. Und insofern wird es nicht mehr angesteuert und dann wird es einfach immer und immer schlimmer. Also schon durch Bluten, so ein bisschen rechts, links anspannen, die Pobacken, das hilft schon.
Ja, das machen wir auch gerade, wenn wir hier sitzen. Ne?
Ja, lustig.
Es sind halt wirklich, die Muskeln sind wie so ein Schwamm, der voll ist mit Blut und das soll so sein. Und wenn man sich da drauf sitzt, dann quetscht man das ganze Blut raus und irgendwas ist das Ding platt. Und dann ist es schlecht.
Ja.
Das heißt also so eine Art Bridging gegen, also Füße stramm auf den Boden stellen und dann Becken hochdrücken gegen den Gurt. Ruhig mit ein bisschen Wumms, dass der einrastet, aber natürlich nicht während der Fahrt, auch nicht mit Tempomat oder so, sondern das hat mir mal einer erzählt. Der meinte so, ja, ich mache das immer, ich mache ein Tempomat und dann mache ich das. Ich so, Junge, kannst du das bitte nicht machen, sondern dich auf die Straße konzentrieren, geht das? Aber das ist trotzdem eine gute Sache, um da Blut reinzubringen. Besser ist natürlich einfach aufstehen, das ist klar.
Ja, anhalten und aufstehen.
Ja.
Okay.
Next. Dann next ist die, also eine Position höher, die Brustwirbelsäule. Das ist natürlich schon wichtig, wie man sitzt im Auto. Und da ist es auch wieder entscheidend, dass die gleiche Position immer scheiße ist, je länger man sie hält, sondern unterschiedliche Positionen. Es ist voll okay, die Lehne sehr weit zurückzulehnen und die Brustwirbelsäule zu runden und den Kopf gerade zu halten oder sich sehr aufrecht zu setzen. Hauptsache, man macht irgendwas anderes. Man kann nicht sagen, die eine Position ist besser als die andere. Körper können das alles. Allerdings ist es so, dass Rotation eine Etage höher ja sehr wichtig wird. Das heißt also, wenn man gerade in der Stadt fährt und viel links und rechts guckt, damit haben viele Menschen harte Probleme. Und
viele machen es auch nicht mehr.
Genau,
machen es nicht mehr. Weil sie es unbewusst vermeiden.
Ja, und dann haben wir halt, wir hatten jetzt gerade diesen schlimmen Unfall, wo hier wieder eine Frau durch Dooring, also Fahrradfahrer, Tür macht auf, Auto macht die Tür auf, Fahrradfahrer fährt gegen und ist tot, was eine der häufigsten, ich glaube, die häufigste Unfallursache bei, tödliche Unfallursache bei Fahrradfahrern ist. Mhm. Und das ist, weil die Leute nicht im Auto sich nicht mehr umdrehen oder umdrehen können. Jetzt ist es natürlich so, dass es eine Menge Systeme gibt, wie die Autos Menschen immer noch im Auto halten, damit sie weiter Auto fahren können, damit man weiter Autos verkaufen kann, indem man so und so viele Sicherheitssysteme einbaut und diverse Spiegel, damit auch jemand, der den Kopf nicht mehr drehen kann, was, glaube ich, illegal ist, aber egal, immer noch was sieht. Aber trotzdem ist Rotation ein Thema und es wäre auf jeden Fall gut und wünschenswert, dass man sich die Rotation im Kopf erhält, damit man links und rechts gucken kann. Das hilft grundsätzlich. Und
ja, und was glaube ich auch dabei wichtig ist, weil du hast gerade gesagt, ja, es geht darum, dass keine Position richtig ist.
Mhm.
Aber ich glaube, was wichtig ist, und das macht man, wenn man darauf nicht achtet, macht man das nicht, ist, dass es eine aktive Position ist. Und halt nicht dieses, ich setze mich hin und dann lasse ich mich sozusagen in den Sitz fallen, so puh.
Ja.
So
das
gut, dass ich jetzt erstmal sitze so und
genau.
dann sozusagen starte ich langsam rein, sondern auch wenn man lange fährt, zu versuchen, also genau, also zu versuchen, in einer aktiven Position zu sitzen, Muskeln anzusteuern, anzuspannen, also wirklich das so mitzunehmen. Und dann, wenn es zu viel wird, einfach sagen, okay, dann mache ich jetzt eine Pause. Ja. Weil dieses sozusagen sich reinhängen in die, in den Komfort des Autos dazu führt, dass ich eben unbewusst mich kaum mehr bewege.
Das und man sackt in sich zusammen. Ja. Das heißt, wir brauchen den Muskeltonus, um stabil zu sein, damit alles fließen kann. Es ist ja auch nicht ganz unwichtig, dass Blut fließen kann, dass das Hirn anständig versorgt wird. Und je passiver man da hängt, umso weniger kommt ins Hirn, umso schlechtere Entscheidungen fällt man, umso unkonzentrierter wird man. Also das aktive Sitzen ist schon wichtig. Ich saß irgendwann, ein paar Jahre her zwar, aber in so einem alten, völlig so ein Defender oder irgendwie sowas, also so ein Jeep, so ein, im Prinzip wie ein Trecker, also wirklich nicht tauglich als Stadtauto. Und man saß aber unglaublich, man saß im Prinzip wie auf dem Hocker.
Ja.
Und ich, so ein riesiges Lenkrad und dann war da nicht mal eine richtige Lehne, also die Lehne war so, dass ich sie im Prinzip nicht benutzt habe, weil ich so aufrecht saß, weil ich dachte, hä, weiß gar nicht, wofür die da hinten ist. Und dann war ich so, ah geil, so müsste es eigentlich sein. Ich weiß gar nicht, ob LKW-Fahrer eher so sitzen vielleicht. Keine Ahnung, aber das war auf jeden Fall deutlich besser, weil ich aktiv sitzen musste.
Ja,
das war echt gut. Ja. Genau. Und dann
ein Ball und dann Po.
Genau, als Variante. Ich habe eigentlich immer, ne, hier, da liegt er, Ball für,
so ein
Faszienball drunter schieben, irgendwo in den Rücken, unter die Beine, einfach nur, um einen anderen sensorischen Reiz dahin zu bringen und einen anderen Input, sodass da wieder was fließen kann. Das kann auch auf jeden Fall helfen. Mhm. Also, Rotation geht auf jeden Fall besser, wenn die Brustwirbelsäule aufrechter ist. Und was man sich klar machen muss, ist, dass der Schulterblick, das ist häufig ein technischer Fehler, nicht aus dem Hals kommt. Mhm. Der Hals kann sich nicht 90 Grad zur Seite bewegen, sondern das ist eine Rotationsbewegung der kompletten Wirbelsäule. Das heißt, wenn ich nach links gucken will, dann beginnt die Bewegung im Prinzip im Becken, auf jeden Fall mal in der unteren Lendenwirbelsäule. Das heißt, ich drehe das Ganze rüber. Ich komme, wenn ich nach links gucken will, muss ich mit dem rechten Rücken weggehen von der Lehne und mich da reinschrauben. Und das macht der Bauch, der mich rüberzieht. Das machen von mir aus die Arme. Das kann ich über die Arme steuern. Das heißt, ich muss versuchen, den ganzen Körper zu drehen, die Lendenwirbelsäule zu drehen, das Becken ein bisschen zu aktivieren, die Brustwirbelsäule zu drehen. Die kann jetzt nicht so mega viel Rotation, aber das bisschen nehmen wir trotzdem mit. Und dann den Hals oben drauf und darauf achten, dass ich mit dem Kopf leicht gesenkt bin, weil ich in der Position viel besser drehen kann, als wenn ich zu weit oben bin. Wenn das Kinn über der Horizontalen ist, dann ist es viel schwieriger zu drehen, als wenn es ein bisschen drunter ist.
Wenn ich nach oben gucke?
Genau, also wenn ich den Kopf vorschiebe, so dieses Schildkröten-Ding.
Ja.
Wenn ich so weit hinten sitze, dass ich den Kopf so weit vorschiebe, dann kann ich den Kopf auch nur noch so drehen. Wenn ich hier reingehe, komme ich viel weiter.
Ja, gut.
Das ist so die Technik. Und man kann gerne die Arme nutzen, die man am Lenkrad hat, um Kraft zu erzeugen, um sich rumzudrehen. Mhm. Und dann kann man wieder gucken, wenn man es nicht aus dem Hals versucht. Achso, und die Arme sind natürlich auch wichtig. Sau viele Menschen haben Probleme mit den Armen, mit der Schulter, mit dem Ellbogen beim Autofahren.
Weil es nach vorne greifen ist.
Genau, weil es nach vorne greifen ist. Und das ist auf gewisse Weise das Gleiche wie immer. Sagen die dann auch, das ist genau wie am PC, wie an der Maus und so weiter. Und das liegt dann natürlich irgendwie an der Haltung, an der Art, wie man sich bewegt. Meistens ist es eine Kombination aus Schultergürtel ist zu tief. Das heißt also, der Schultergürtel müsste höher sein, der Trapez müsste den Nacken ein bisschen nach oben ziehen. Das erhöht die Beweglichkeit und die Durchblutung in dem ganzen Bereich. Und
nie wieder Nacken.
Nie wieder Nacken, korrekt. Und halt eben die Fähigkeit des Armes nach innen zu rotieren, weil die meisten Leute doch eher oben greifen am Lenkrad. Und wenn man da oben greift, was okay ist, kann man machen, dann muss man aber nach innen drehen können. Oder die Alternative wäre, schlicht sich anzugewöhnen, breiter oder weiter unten zu greifen, was genauso gut ist. Weil wenn Leute oben greifen, dann stützen sie sich da rein und sind die ganze Zeit in einer Vorwärtsdruckbewegung. Was,
naja, dann natürlich hängt man sich so.
Nee, ja, umgekehrt. Ja, man arbeitet aktiv nach vorne unten. Und so, was soll dann passieren? Also, dann gehst du immer weiter nach vorne unten rein, je mehr du Auto fährst. Okay. Und die Alternative wäre, wieder vom leicht aktiven Sitzen zu gucken, dass man das Lenkrad eher quer oder ein bisschen weiter unten greift sogar und leicht zieht. Mhm. Kann man dran ziehen, reißt nicht ab. Und damit aktiviert man aber die komplette Rückenmuskulatur und kann viel leichter in die Aufrichtung gehen und wieder den Rücken aktiv machen. Wenn ich vorne drücke, arbeiten meine vorderen Muskeln natürlich. Und wenn ich aber leicht ziehe, dann kriege ich die hinteren Muskeln rein und kann anders Blut fließen lassen und mich besser aufrichten. Mhm. Okay. Easy.
Gut, easy. Das nächste Thema, was immer kommt und auch wirklich in letzter Zeit irgendwie mega viel in den Nachrichten, wahrscheinlich, weil wir es irgendwann mal erwähnt haben und Leute sich daran erinnern, ist das Thema Übelkeit, so Reiseübelkeit und klar. Schwindel irgendwie. Und da dann eben auch wirklich oft zum Thema, meinen Kindern wird schlecht und so weiter.
Ja, ja, ja.
Das muss auf jeden Fall in diese Folge.
Ja.
Also Reiseübelkeit kann man sich abtrainieren.
Genau, Reiseübelkeit kann man sich abtrainieren. Das ist ja meist nicht ein Problem vom Fahrer, weil der ja sozusagen das Auto steuert und die Referenzpunkte sich außen sucht. Schlimm wird es eigentlich immer dann, wenn man nicht mehr rausguckt, wenn man runterguckt, wenn man einpennt, wenn man auf ein Display guckt oder ein Buch oder irgendwas.
Ja, wahrscheinlich ist es deshalb auch in den letzten Jahren so viel schlimmer geworden.
Klar,
weil natürlich. Man gar nicht mehr rausguckt.
Genau. Und das Einfachste ist, guck raus, klar. Aber es ist natürlich auch ein Zeichen, dass die Sinne nicht richtig funktionieren. Also das passiert eigentlich immer dann, wenn der Gleichgewichtssinn nicht richtig funktioniert und die Augen die Fixpunkte nicht mehr richtig halten können, weil sie schlicht gewöhnt sind, permanent auf nahe zu gucken und in der Ferne keine Fixpunkte mehr haben. Das heißt, wenn man jetzt so akut mit keine Ahnung, Kindern oder Beifahrer oder sowas, gibt es sogar jetzt auf den Displays, damit man weiter drauf gucken kann. Das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Zumindest beim iPhone. Weißt du das nicht?
Nein.
Ah ja, ist geil. Im iPhone sind ja Beschleunigkeitssensoren drin. Mhm. Und wenn man jetzt beim iPhone runterguckt, gibt es einen Modus, den man einstellen kann, dass da Referenzpunkte draufgeblendet werden, die echten Referenzpunkten draußen entsprechen. Das heißt, du kannst jetzt weiter aufs Display gucken, ohne dass dir schlecht wird, weil der Sensor sozusagen die echte Welt auf dein Display projiziert und du damit wieder einen Referenzpunkt hast. Perfekt, kannst du weiter konstant drauf gucken. Brauchst du gar keine echte Welt mehr. Ist total geil.
Oh Gott, ist das furchtbar.
Ja, ist gut. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Okay, also das ist Akuthilfe, falls man irgendwie Karten gucken muss oder sonst irgendwas. Akuthilfe ist eigentlich, den Gleichgewichtssinn hinzukriegen. Mhm. Und das, was da eine Rolle spielt, ist nicht so sehr der vertikale Gleichgewichtssinn, weil hoch und runter geht es nicht so viel, aber vorrück geht sehr viel. Der horizontale Gleichgewichtssinn ist der Utriculus und den kann man trainieren, indem man auf etwas guckt und sich dann bewegt und versucht, das, was man sieht, scharf zu halten. Wir haben überall auf Insta und so Übungen dafür, im endlich richtig Gleichgewicht natürlich und so. Also das ist jetzt eine absolute Basisübung, die hilft sehr und warum, genau weiß ich nicht, aber die Rotation hilft auch wahnsinnig. Rotation heißt zum Beispiel die Nein-Nein-Übung, die überfordert allerdings die meisten. Da gibt es ein paar Vorübungen dafür. Aber eigentlich jeder, der Utriculus und sich den Gleichgewichtssinn auftrainiert, hat eine krasse Verbesserung, auch im Flugzeug oder auf Schiffen oder sowas, diese Geschichte. Was aber eben auch eine Rolle spielt, ist die Optik. Und das ist jetzt für jemanden, der das hat und dann rausguckt, dem geht es auf jeden Fall besser. Jemand, der als Beifahrer das hat, rausguckt und sein Gleichgewicht auftrainiert hat, der hat eigentlich das Problem nicht mehr. Für den Fahrer ist aber das Ding, dass die Optik natürlich eine Riesenrolle spielt und man permanent damit beschäftigt ist, kurz, lang, kurz, lang, kurz, lang, erstens. Und zweitens, ja, dass man Objekte verfolgen können muss. Das heißt also, du musst auf ein Objekt gucken, während sich entweder das Objekt bewegt oder du dich selber oder beide. Und das sind Augenverfolgebewegungen, also Pursuits nennen wir die. Und wenn man die nicht beherrscht, und oft ist es so, dass Leute das in eine Richtung okay beherrschen, aber in die andere nicht, dann zerlegt einem das beim Autofahren. Das heißt, beim Autofahren muss man hunderte Pursuits machen und Distanzsprünge. Und wenn man das nicht kann, dann kann Autofahren zu einem Riesenstress werden. Mhm. Ja.
Es gibt ja oft Menschen, die sagen, ich habe solche Angst beim Autofahren und wenn man da reingeht und das sozusagen auseinandernimmt, da fällt mir gerade auf, dass das doch auch manchmal Thema ist, aber eben nicht so häufig. Ich habe Angst vom Autofahren und wenn man das auseinandernimmt, dass man dann häufig feststellt, dass das ganz andere Gründe hat.
Klar.
Ich finde so, wenn man sich nicht damit beschäftigt, denkt man so, wenn jemand sagt, ja, ich habe Angst vom Autofahren, denkt man so, ja, kann ich auch verstehen.
Wieso denn? Ist doch nicht so schlimm.
Ja, ich würde ja dann eher sagen, ja, kann ich verstehen. Aber ich würde das, glaube ich, so gefühlsmäßig über einen Kamm scheren erstmal. Aber wenn man da reingeht, dann ist es oft sehr spezifisch. Also zum Beispiel, ich habe Angst, dass ich, wenn ich in der Stadt fahre, dass ich nicht parken kann. Da hat es dann gar nichts mit dem Autofahren zu tun. Sondern nur mit der...
Das ist ja auch... Entschuldige, sorry, unterbrochen, ja.
Nee.
Also ja, aber Parken ist ja ein super schwieriger Skill. Du musst ja die Distanzen ultraspezifisch einschätzen können. Wenn du das nicht einschätzen kannst, kannst du nicht parken. Nein,
100%. Aber deshalb meine ich, es ist so, okay, es geht gar nicht darum, dass ich vielleicht Angst habe, dass ich einen Fahrradfahrer umniete. Sondern es ist eine ganz spezifische Sache, vor der ich Angst habe. Und das ist richtig wichtig, dass man sich das genau anguckt. Also vor allen Dingen, wenn man es ändern will, weil man sagt, es ist mir egal, ich fahre mit der Bahn, ist auch super. Ja. Oder Fahrrad. Aber wenn man das ändern will, dass man ganz spezifisch reingeht und guckt, was genau davon und dann vielleicht schaut, ob dieser Skill, deshalb meinte ich das, wie Parken, vielleicht etwas beinhaltet, was eine physiologische Komponente hat, die ich auftrainieren kann.
Total. Parken hat ja oft einfach dieses Ding von, ich muss mich umdrehen können. Wenn ich nicht umdrehen kann, dann ist Parken hoch bedrohlich, wenn du rückwärts einparken musst.
Und wenn ich zum Beispiel ein Nacken-Kopfschmerz-Migräne-Typ bin, dann kann es sein, dass das einfach eine Folge davon ist.
Ja, auf jeden Fall. Und auch eben wieder Distanzen schätzen. Das heißt, wenn du sehr viele Menschen gucken nicht mit beiden Augen auf denselben Punkt, auch wenn das nur Mühe ist, und deswegen können sie nicht 3D sehen. Und wenn du nicht 3D sehen kannst, dann ist Autofahren in jeder Form großer Stress, weil du Distanz nicht einschätzen kannst und nicht weißt, wie weit das nächste Hindernis weg ist. Und dann ist es oft so, dass man sozusagen viel zu früh bremsen muss und dann selber zum Verkehrshindernis wird oder wie auch immer. Also da gibt es viele Sachen, die dann sehr stressig sind, zumal es ja eh eine absurde Situation ist, wenn man mal physiologisch guckt, weil Menschen sind nicht für Geschwindigkeiten gemacht über 30. So, das können wir nicht. Wir können, also richtig schnelle Menschen können 30 laufen, vielleicht ein Ticken schneller, aber das war's. Höhere Geschwindigkeiten existieren nicht. Und wir
in unserem System meinst du?
Genau. Das heißt also, evolutionär konnten Menschen nicht schneller laufen als 30 oder so. Und ein bisschen schneller schon, aber egal, halt nicht 50, nicht 60 und ganz sicher nicht 100 und auf gar keinen Fall 200 oder mehr. Ja. Witzig auch, dass es ja keine Angst gibt vor hohen Geschwindigkeiten.
Mhm. Wo man sich manchmal fragt.
Was total sinnvoll wäre, wenn es die gäbe, weil dann würden einige Verrückte nicht Leben gefährden. Es gibt aber sehr wohl Angst vor Höhen, was Sinn macht, weil kannst du runterfallen, bist du tot.
Ja.
So.
Ja, und das ist was ich tatsächlich noch nicht so lange weiß. Das habe ich von dir irgendwann gelernt und das macht natürlich total viel Sinn. Also es ist gar nicht vorgesehen. Unser Gehirn kann das nicht messen und aus zwei Gründen. Einmal, weil es diese Geschwindigkeit nicht gibt. Also ich habe eine evolutionär bedingte Angst vor Höhe, weil es gab halt irgendeine Höhe, irgendeinen Berg, irgendeine Anhöhe und dann wusste ich, was da passiert ist. Also das ist was, oder vor Spinnen oder vor, I don't know, das ist was abgespeichert ist. Aber in dieser Art Geschwindigkeit habe ich nicht, deshalb gibt es davor keine Angst. Und das Zweite ist ja auch, dass ich diese Geschwindigkeit nicht erzeuge, sondern die wird erzeugt.
Genau.
Das heißt, es ist ein ganz anderer Teil des Gehirns, der aktiviert ist.
Total. Eigentlich ist es so, wenn ich mich so schnell bewege, renne ich wie ein Verrückter.
Ja.
Und dann passt das sozusagen zu meinem System. Ich habe eine wahnsinnige Anstrengung und ich bin komplett hochgetunt und mit dieser Unmenge an Blut, die durch mein Gehirn ballert, kann ich relativ schnell Entscheidungen fällen, wie oh, links, rechts, oh, springen, oh, Vorsicht, ausweichen. So. Und jetzt
Adrenalin,
Fokus, alles rausgeballert wird und halt 30 Liter Blut durch mein Hirn fließen pro Minute. Also richtig, richtig viel. Oder durch mein Herz zumindest. Und wenn ich aber jetzt mit 50 durch die Stadt fahre, habe ich dieselbe Geschwindigkeit, in der ich reagieren muss, auf absurd viele Reize. Oh, links, oh, rechts, einparken, oh, Ampel, oh, einer von hinten, oh, was mache ich jetzt? Ich muss unglaublich schnell, unglaublich viele Entscheidungen fällen, habe aber 6 Liter Blut.
Ja, und bin gechillt.
Und
sitze in meinem bequemen Sessel.
Das passt nicht zusammen. Ja. Man kann nicht in der Geschwindigkeit solche stressigen Entscheidungen fällen, wenn man nicht sein Blut hochpumpt.
Ja.
Und deswegen nervt Autofahren so derbe. Also.
Ja, und das ist halt so krass, weil das war der Punkt, den ich unbedingt heute ansprechen wollte, weil ich finde, dass das eine totale Klassikersituation ist. Und ich kenne das auch von mir, aber darüber sprechen wir natürlich nicht. Dass es wenig gibt, was mich von 0 auf 100.000 Trillionen bringen kann.
Ja, macht total Sinn, ja.
Ja, weil ich gar nicht in der körperlichen Verfassung bin, auf diese Situation zu reagieren.
Und deswegen überfordert es dich maximal.
Ja.
Das heißt, du musst entscheiden, oh, anders, oh, dies, oh, das, bap, und hast aber nicht den Puls dafür. Und deswegen ist es eine maximale Überforderung. Und dann wirst du aggro, wahrscheinlich auch, um den Puls hochzubringen, ja, damit du einen angemessenen Puls hast für den Stress, den du hier gerade leisten musst.
Total.
Deswegen macht es auf gewisse Weise Sinn, im Auto auszurasten. Macht allerdings noch mehr Sinn, das Fahrrad zu nehmen. Aber andere Entscheidungen.
Ja, Menschen.
Ich hatte das Gleiche mit dem Roller. Weißt du, ich fahre immer Fahrrad und dann konnte ich eine Zeit lang nicht Fahrrad fahren, weil, was war das überhaupt noch? Warum kann ich nicht Fahrrad fahren?
Nee, ist egal
jetzt. Ach so, das war, bevor ich krank geworden bin. Ja. Genau, das war fürchterlich. Aber ich konnte Roller fahren.
Ja.
Und ich war so genervt nach dem Rollerfahren, weil ich dachte, das gibt es doch nicht. Mir ist eiskalt, ich stehe auf dem Ding, fahre mit der gleichen Geschwindigkeit wie mit dem Fahrrad und bin maximal genervt, wenn ich ankomme, weil ich halt den gleichen Fahrstress habe, aber null Bewegung, null Blut.
Ja.
Also, was soll das?
Ja. Naja, und ich finde, es ist der totale Klassiker, dass irgendwie, glaube ich, gibt es auch viele Witze drüber, dass irgendwie die brave, immer lieb angepasste Person und dann im Auto plötzlich sozusagen ausrastet und rumschreit.
Ja.
Und ich glaube, dass ich habe mir das abgewöhnt, das war früher viel, viel, viel schlimmer, aber es hat auf jeden Fall schon immer nicht zusammengepasst. Und ich habe das erst von dir gelernt, sozusagen, warum das nicht zusammenpasst, weil ich ist ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Die Kinder haben früher, als sie kleiner waren, Witze darüber gemacht.
Ja.
Weil ich das immer nicht so richtig verstehen konnte. Und ich glaube, dass eben diese Eskalation auch häufig wahrscheinlich jung und männlich oder irgendwie sowas,
das passt noch schlechter
zusammen, genau, die das dann so gar nicht mehr geregelt kriegen und dann auf die Idee kommen, zum Beispiel Autorennen oder sowas zu fahren, wo man ja auch denkt, an welcher Hirnwindung sozusagen hast du angedockt, aber es ist halt dieses, es gibt einfach keine vernünftige Gefahreneinschätzung, die wir verinnerlichen können und erfahren können, sondern es ist so, theoretisch, kognitiv kann man das sich irgendwie herleiten, aber man erfährt es halt nicht.
Und man merkt einen ganz klaren Unterschied zwischen Menschen, die einmal einen Unfall hatten und nicht. Ja. Weil wenn du einmal irgendwo gegengebumst bist, bist du so,
so ist das.
Oh.
Total.
Okay.
Genau. Ja,
eine absolut. Meiner absoluten Lieblingssachen, die ist auch so, gibt es eigentlich nur in Deutschland, ist dieses Nachhupen. Weißt du? So, irgendwer hupt und dann hupt der andere zurück. Und du so, hup doch vorher, wenn du willst, dass ich irgendwie anders fahre oder so. Weil Hupen ist dafür da, dass du mir sagst, mach's irgendwie anders. Dann kann ich anders fahren oder sagen nicht, aber nö. So, what? Was soll das? Das ist so doof.
Okay, also, dann haben wir alle Themen, alle Aspekte zum Thema Autofahren, die uns so eingefallen sind, beleuchtet.
Ja.
Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt.
Ja.
Und dann kommen wir jetzt zur Frage.
Wir haben nur eine heute.
Ja.
Zwei Aspekte.
Ja, und weil sie sehr ausführlich ist. Ja. Deshalb, ich muss mal gucken, dass ich das hier alles zusammengebastelt kriege. Hallo ihr Lieben. Ich muss irgendwie hier was weglassen, weil ich habe es schon mal auf einem anderen Kanal versucht. Ich liebe euren Podcast. Ich bin schon relativ lange dabei. Mehrere Jahre dabei. Ich glaube, eigentlich seit dem ersten Kurs bin ich von euch und eurem Konzept begeistert. Der erste Kurs, das war Nie wieder Rücken.
Schön 5,5 Jahre her. Sehr geil. Freut mich.
Ich mache auch, genau wie mein Mann, jetzt mehrere Jahre Krafttraining. Wir haben zwei gemeinsame Kinder und ich habe beide auf natürlichem Wege geboren und nun feststellen lassen, dass ich Probleme mit dem Beckenboden habe. Das bedeutet, dass ich jahrelang Probleme im unteren Rücken hatte oder immer noch habe und diese auch nicht weggingen durch Krafttraining. Ich habe mich auf die Reise begeben, herauszufinden, was nicht stimmt mit meinem Rücken. Viel liegt natürlich an meiner Haltung, allerdings habe ich da auch schon sehr viel mit eurer Hilfe dran gearbeitet. Es wurde dann festgestellt, dass ich eine Beckenbodeninsuffizienz habe, vermutlich und wahrscheinlich durch die Geburten. Ich arbeite jetzt mit einem Pessar und trainiere gleichzeitig nun wieder gezielt die Kraft auch im unteren Rücken, diesmal aber nicht mit der Freiganghantel, sondern an Geräten. Generell würde ich mir eine Folge wünschen mit dem Thema Beckenboden und Beckenbodeninsuffizienz beziehungsweise Probleme nach Geburten mit dem Beckenboden. Ich weiß, dass es ein Frauenthema ist. Ich bin natürlich auch ein bisschen verunsichert, weil ich eigentlich dachte, ich mache viel im Thema Krafttraining und bin eigentlich ganz gut dabei. Und jetzt so im Nachhinein die Befürchtung habe, dass ich es durch das Krafttraining eher schlimmer gemacht habe mit dem Beckenboden. Vor allem dieses Anhalten des Atems bei der Übung und dann das Ausatmen, wieder Einatmen in der Übung. so wie es in Endlich richtig stark geleert wird, könnte ja auch den Beckenboden geschwächt haben. Was meint ihr? Mhm. Es gibt einige Physiotherapeuten, die sich mit Beckenboden auskennen, aber kaum jemand, der das mit dem Thema Kraft verbindet. Und ich muss jetzt meinen Rücken wieder stark kriegen und mir fehlt es etwas an Richtung. Ich weiß, dass ich nicht unbedingt über den Kopf Übung machen soll und lasse diese deswegen explizit aus.
Hm?
Was? Oh Gott. Ich mache viel für den unteren Rücken. Ich mache viel für die tiefen Bauchmuskeln. Ich mache auch euren Einfach-Machen-Rückenkurs. Trotzdem habe ich das Gefühl, es fehlt noch ein bisschen an Anleitung und ich glaube, so ein Thema im Podcast würde wirklich vielen Menschen helfen. Vor allem den ZuhörerInnen und so eine Folge gab es ja auch noch nicht.
Stimmt.
Ich wünsche euch viel Spaß auf Sylt und liebe Grüße, Geburtstagsgrüße an Inken. Vielen Dank.
Okay. Danke. Ja, cool. Genau. Also da waren im Prinzip ja mehrere Aspekte drin. Also der erste ist, mach eine Folge zum Thema Beckenboden. Okay. Aufgeschrieben.
Will ja, do. Haben wir schon aufgeschrieben.
Zweitens ist es das mit der Sorge, was schlimmer gemacht zu haben. Und drittens, was machen wir jetzt? Ne? Also das mit dem, dadurch, dass du das Krafttraining gemacht hast, hast du es schlimmer gemacht, ist so, nein. Weil, also keine Sorge, denn es ist natürlich so, also sehr oft haben Menschen Beckenbodenprobleme und wenn man das Krafttraining richtig aufzieht und dieses, das heißt ja Valsalva-Manöver, dieses Atmung blocken und Spannung erzeugen und dann hochziehen, dann für viele Menschen klappt das, dass sie dabei den Beckenboden mit auftrainieren. Übrigens, auch Männer haben eine Menge Probleme mit Beckenboden. Es ist nur leider nicht Thema. Gut, anderes Thema, aber sollte Thema sein, weil da gibt es auch eine Menge Probleme. Anyway. Was du beim Krafttraining gemacht hast, ist auf jeden Fall positiv und du hast viel Stabilität aufgebaut und Muskulatur und gute Bewegungsmuster, die so sinnvoll sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass du es durch das Krafttraining schlimmer gemacht hast, ist sehr gering, weil ja beim Krafttraining immer noch Lasten auftreten, die geringer sind als die Spitzensituationen, die im Alltag auftreten. Das heißt, du hast ja wahrscheinlich einen Großteil der Sachen im Krafttraining immer noch bilateral gemacht und Spannung erzeugt und gedrückt. Trotzdem sind die Kräfte, die bei Treppe abwärts mit Beschleunigung auftreten oder wenn du dich nach vorne neigst und irgendwas ungünstig aus dem Auto holst, in der Spitzensituation höher. Das heißt, wahrscheinlich ist es trotzdem uneingeschränkt positiv. Was aber trotzdem passieren kann beim Krafttraining ist, dass wenn man oben blockt und unten nicht halten kann, dass das nicht positiv ist. Aber jetzt auch nicht schlimmer als der Alltag. Ja, das heißt also, das Positive, was du im Krafttraining gemacht hast, hilft dir und das Negative, was es vielleicht gemacht hat, ist nicht so wild. Heißt aber nicht, dass man das nicht klären muss. Und Krafttraining macht viel Gutes, aber es gibt auch extra Probleme wie bei dir. Also erstmal zur Sorge, hast du es schlimmer gemacht? Nein, es war trotzdem hilfreich. Punkt. War das deutlich?
Ja.
Du guckst so.
Ja, weil ich bin ein bisschen verstört mit diesem, aber das machst du jetzt, ne? Mit dem, ich darf nicht, ich mache jetzt Tiefenmuskulatur und mache jetzt nicht mehr über Kopf.
Ja, das genau, war nicht so über bisschen, Kopf verstehe ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das nicht ein Tippfehler ist oder sowas. Nicht über Kopf macht gar keinen Sinn eigentlich. Ja. Also wenn jemand gesagt hat, nicht über Kopf, dann ist es so.
Können wir noch mal einmal erklären? Ja, wir machen eine Folge dazu. Aber können wir einmal erklären, weil das ist das, glaube ich, woran ich gerade hänge. Weil du jetzt einfach gesagt hast, Valsalva-Manöver, so als wenn jeder weiß, was das ist.
Das.
Ja, das weiß ich. Aber Mann, zu erklären und zu sagen, man muss sich das so vorstellen und das versteht kein Mensch, weil außer man hat, weiß ich nicht, Medizin studiert. Man muss sich das so vorstellen, dass in unserem Rumpf wie ein Zylinder steckt sozusagen.
Mhm. Cola-Dose gerne.
Eine Cola-Dose, die oben und unten, die Flächen oben und unten sind oben das Zwerchfell und unten der Beckenboden. Das heißt, es ist, wenn ich zum Beispiel die Atmung blocke, dann ist das dafür da, dass ich in dieser Cola-Dose eine Stabilität erzeuge.
Druck erzeuge. Ich drücke die Luft zusammen und alles, was noch da ist, und mache es damit fest.
Und das macht Stabilität. Jetzt kann es sein, dass das Zwerchfell nicht richtig mitmacht. Und es kann auch sein, dass der Beckenboden nicht richtig mitmacht. Aber es ist trotzdem immer noch ein System, was in der Gesamtheit funktioniert.
Genau.
Und es ist nicht so, dass du irgendwie was geatmet hast und dadurch hast du irgendeinen Muskel, der unabhängig davon ist, irgendwie nicht gut genug mitgenommen. sondern es ist ein System, was an sich zusammengehört.
Genau.
Und es kann sein, dass von vier Seiten eine Seite nicht so mitgemacht hat, wie sie soll.
Genau.
Sehr wahrscheinlich, weil das Zwerchfell auch nicht so mitgemacht hat, wie es
genau
soll. Aber jetzt zu sagen, ich isoliere jetzt, und das ist das, was da offensichtlich passiert, und deshalb habe ich so komisch geguckt.
Verstehe.
Ich isoliere jetzt nur den unteren Teil und konzentriere mich jetzt auf den Beckenboden, die Tiefenmuskulatur und den unteren Rücken.
Ja, macht mich auch,
ist kein ganzheitliches System, sondern das ist eine Physiologik.
Genau.
Und das geht nicht.
Genau. Viel besser ausgedrückt, okay, also dieses System ist stimmig und wichtig und du hast das gelernt, so erzeugt der Körper Stabilität, wenn es drauf ankommt und so weiter. Und jetzt kann es sein, dass ein Teil davon nicht richtig mitgemacht hat, weil verletzt oder Geburt oder keine Ahnung was. Und die Aufgabe ist jetzt, den Beckenboden in dieses System zu integrieren.
Und ja, ich kann das geht nicht isoliert.
Ja, okay, also man kann es erst versuchen, isoliert anzuspannen.
Okay, so, aber das hat sie ja jetzt schon
das
gemacht.
Das hat sie ja schon gemacht und dann ist es okay. Dann geht es darum, das in diese Übung zu bringen.
In diese Übung ist
Kreuzheben, Kniebeuge, später dann Ausfallschritte, Kettlebell Swing, all das. Und wenn du jetzt sagst, du machst das an Maschinen, dann kann man sagen, ja, okay, also wenn du es in Ruhe hinbekommst, dann kann
man Pessar trainierst.
Genau, prima. Dann kann das sein, dass du sagst, okay, so kann ich das jetzt, schön. Und dann kann man sagen, okay, du kriegst es noch nicht bei einer Kniebeuge hin. Gut. Dann probier es mal auf der Beinpresse. Why not? Kannst du machen. Mhm. Ja? Du kannst aber auch sagen, probier es mal, während du die Decke streichst. So, das heißt, irgendwas, was vielleicht nicht ganz so schwer ist. Hier ist die Decke schwer. Aber die Beinpresse bringt nichts. Es ist so, okay, wenn du es dann da kannst, dann kehr wieder zurück zu den Übungen, die dir das eigentlich richtige Grundprinzip beibringen, wie du dich im Alltag bewegen sollst. Das kann natürlich sein, dass du dann erstmal mit den Gewichten ein gutes Stück zurückgehen musst und vielleicht nicht so tief runtergehst oder eine andere Variante der Kniebeuge wählst oder was auch immer. Aber am Ende müssen diese Dinge zusammengehören. Es gibt nicht so wirklich den Weg zu sagen, du trainierst das und hoffst dann, dass das im Alltag passiert. Es ist jetzt auch nicht so, dass Krafttraining das Einzige ist, was dann nötig ist. Wenn sowas funktioniert, dann ist Krafttraining jetzt mit den Grundübungen eine der ersten Sachen, die nötig ist. Oft ist es so, dass jemand sagt, okay, ich kann jetzt meinen Beckenboden halten in Ruhe. Ich kann es jetzt auch bei Kniebeugen und Kreuzheben. Okay, prima. Aber wenn ich mich im Alltag bewege oder joggen gehe, klappt es noch nicht. Okay, weiter geht's. Ja, das heißt also, die Grundübungen sind wichtig, aber die Grundübungen sind so ein bisschen wie, keine Ahnung, das ABC lernen und so. Und irgendwann muss man dann halt ganze Worte schreiben und irgendwann muss man ganze Sätze schreiben. Das kann sein, dass man dann sagt, okay, jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie gehen wir neuromäßig daran? Wie gehen wir auf komplexere Übungen? Wie integrieren wir das, dass das beim Gehen von selber passiert? Aber sich jetzt auf das Ding zu begrenzen und zu sagen, ich bleibe jetzt hier bei leicht und präzise und tiefen Muskulatur und dann sind wieder die pastellfarbenen Bändchen und über den Boden rutschen und es ist so, nee, es geht nicht. Man kann das Ganze nicht durch Schonung und ultrapräzise
Isolierung
in ein System integrieren. Das läuft nicht.
Nein.
Sondern
und es ist, also das war, ich glaube, weshalb ich vor allen Dingen so komisch geguckt habe, zum dritten Mal jetzt in Erklärung, ist, weil das genau diese Logik hat von diese Defizitlogik. Ne?
Ja.
Also ich gehe jetzt los und sage, okay, ich habe ein Problem mit dem Beckenboden und jetzt kümmere ich mich stundenlang und drei Tage darum, dass es dem besser geht. Und damit verliere ich aber ja
alles andere.
Und das ist viel wichtiger.
Ja.
Und es ist nicht so, ja, genau. Also du hast da nichts falsch gemacht und das ist einfach sozusagen nur so deutlich aufgetreten, weil das ganze restliche System wahrscheinlich angefangen hat, wieder richtig zu funktionieren. Und dann war es so, okay, und das ist das schwächste Glied in der Kette. Das müssen wir jetzt mitnehmen. Also es ist eher sozusagen was Positives.
Eine Menge Menschen stehen in einer Position, in der man den Beckenboden überhaupt gar nicht halten kann. Es geht nicht. Und du hast jetzt schon Krafttraining gemacht. Das heißt, du stehst wahrscheinlich nicht mehr in einer Position, in der es unmöglich ist. Das heißt, es war gut, dass du das gemacht hast, um überhaupt die Voraussetzung zu erzeugen. Und wie gesagt, wenn wir neuromäßig anfangen, dann sind wir schon in der nächsten Folge, weißt du? Ja. Also es ist so...
Okay.
Nein, also nicht schlimm. Und guck, dass du wieder versuchst, dich mehr zu trauen. Natürlich musst du den Beckenboden halten. Es ist so, nee, nicht durch den Beckenboden durchdrücken, wenn du nicht halten kannst, ist schlecht. Es ist immer Vorgabe, den Beckenboden zu halten. Wenn nicht, dann geht was schief, klar.
Und wahrscheinlich ist eher endlich richtig atmen. Ich weiß nicht, ob du die Mitgliedschaft zum Beispiel hast oder so, aber endlich richtig atmen wäre super, weil eben, wenn man sich das als Cola-Dose vorstellt, dann brauche ich das Zwerchfell. Und das ist sozusagen der Punkt, den sowieso jeder Mensch braucht, weil keiner von uns vernünftig atmet. Also das wäre auf jeden Fall nochmal so als Tipp.
In dem Zykluskurs ist natürlich auch einiges mit Beckenboden direkt und so, aber ja.
Genau. Training mit Zyklus, ja. Also wenn du die Mitgliedschaft hast, dann könntest du da reingucken oder sonst. Mhm. Das finde ich immer schwierig zu sagen, oder sonst kauf alle Kurse. Ja. Okay, gut, dann haben wir uns das notiert für nächste oder übernächste Woche, müssen wir nochmal gucken. Und dann machen wir das nochmal ausführlich und systematisch. Aber das ist auf jeden Fall, mach dir keine Sorgen. Alles richtig gemacht. Ja. Sehr gut.
Okay. Nächste Woche sind wir im Urlaub.
Nächste Woche sind wir im Urlaub. Stimmt. Ja. Richtig. Ja, aber gibt trotzdem eine Folge.
Natürlich.
Natürlich.
Logen.
Ja, alles klar. Ja. Großartig.
Also, das war unsere Folge aus dem Auto übers Auto. Ja. Geistreich. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und
tschüss, ihr Lieben.